Ihr Lieben, Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist die gewaltigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und ich denke, wir können gar nicht oft genug und tief genug darüber nachdenken, was das bedeutet. Ihr Lieben, es gibt viele Menschen, die sich mit dieser Frage nach der Auferweckung Jesu nur in dem Sinne auseinandersetzen, dass sie sich Gedanken machen, ist das überhaupt möglich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und man ruft nach Beweisen, historischen Beweisen oder anderen Beweisen. Ihr Lieben, da gibt es eine lange Diskussion und da will ich jetzt gar nicht eintreten, denn die einzige Gewissheit, die wir bekommen können, dass Jesus wirklich lebt, ist dann, wenn wir dem Auferstandenen selber begegnen. Und darum wollen wir in dieser Weise auch über die Auferweckung Jesu nachdenken, was sie denn für uns bedeutet und was sie in unserem Leben auswirkt, sodass wir sagen können, ja, ich weiß, er lebt. Das ist das Entscheidende. Sonst ist es nur eine historische Frage, die wenig Bedeutung hat. Und ihr Lieben, ich möchte einfach diese Botschaft von der Auferweckung Jesu in drei Aspekten versuchen, deutlich zu machen. In drei Aspekten fasse ich das zusammen, was man natürlich noch viel ausführlicher darstellen könnte. Aber das sind drei Aspekte der Bedeutung der Auferstehung Jesu, die für uns eine unfassbare Auswirkung haben. Es ist so, dass wir, wenn wir darüber tiefer nachdenken, wir immer mehr entdecken, was für eine unfassbare Auswirkung die Auferweckung Jesu auf unser Leben hat. Lasst mich das in drei Aspekten, die uns ja nicht fremd sind, darstellen. Der erste Aspekt, Auferweckung Jesu bedeutet neues Leben. Und ihr Lieben, nicht nur für Jesus, sondern für uns. Wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es für uns kein neues Leben. Ihr Lieben, als Jesus damals auferstanden ist, dann war das nicht eine Wiederbelebung eines Leichnams. So wie man Leute heute reanimiert, sodass ihr altes Leben wiederhergestellt wird. Sondern die Auferweckung Jesu war damals nur zu verstehen, und so wird sie auch berichtet, als ein Schöpferakt Gottes an dem toten Jesus, dass er auferweckt wird zu einem neuen und neuartigen Leben, nicht so ein Leben wie vorher er es gehabt hat, sondern zu einem neuen Leben, bis hin zu einem neuen Leib, bis hin zu einer neuen Leibhaftigkeit, die eben sehr unterschiedlich war zu der Leibhaftigkeit vorher, eine Leibhaftigkeit, die nicht mehr den Gesetzen dieser Zeit und auch dieses Raumes unterworfen war, nicht mehr der Vergänglichkeit preisgegeben und der Begrenzung preisgegeben. Ein neues Leben. Und das betonen die Zeugen des Auferstandenen, den sie ja selber gleich gar nicht erkannt haben, obwohl es ja nur 3 Tage her war. Aber es war dieselbe Persönlichkeit, nur in einer neuen Daseinsweise verwandelt. Auferweckung ist Schöpfung neuen Lebens. Und ihr Lieben, Paulus beschreibt den Auferstandenen als den Erstling. Und er sagt damit, das, was da an ihm geschaffen wurde und von Gott getan wurde, das ist etwas, ein Anfangsgeschehen, aus dem heraus sich eine unendliche Folge von Auferweckung ergibt. Mit Jesus hat es begonnen. Und es geht nun weiter Es geht nun wie ein Siegeszug weiter in diese ganze Welt, dieses neue Leben. Und dieses neue Leben ist nur zu haben in dem Auferstandenen. Und das bedeutet nun, wer sein Leben hier auf Erden an diesen Auferstandenen anschließt, anzapft sozusagen. Wer sein Leben diesem Auferstandenen überträgt und ihn in sein Leben hereinlässt, der bekommt nun Anteil an dem Leben, das er empfangen hat, ganz neu. Außerhalb dieser persönlichen Beziehung zu dem Auferstandenen gibt es dieses Leben nicht. Das ist die gewaltige Bedeutung der Auferstehung. Außerhalb dieses Lebens, das von Jesus uns gegeben wird, wenn wir in ihm sind und er in uns ist, gibt es nur Tod, Vergehen, Vergänglichkeit, ewige Verlorenheit, Trennung von Gott, aber nicht dieses neue Leben. Und ihr Lieben, so redet die Bibel nun auch, dass immer im Zusammenhang mit der Auferstehung wird von diesem neuen Leben geredet. Und es ist so wunderbar, ihr Lieben, dass dieses neue Leben beginnt in dem Moment in eurem Leben und in meinem Leben oder hat begonnen, als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. In dem Moment beginnt eine neue Schöpfung in mir. Das ist die Auswirkung der Auferweckung Jesu. Paulus sagt, wir sind mit Christus gekreuzigt, das ist das Thema der Kreuzigung, aber wir sind auch mit Jesus auferweckt. Wir sind mit Jesus auferweckt, jetzt schon. Das heißt, in dem Moment, wo dieser Anschluss an Jesus erfolgt, da wird in unser Herz geschaffen, eine neue Schöpfung, geboren, hineingeboren in dieses unser altes Leben, ein neues Leben. Ein neues Leben, das von dem Auferstehungsleben kommt. Und das Auferstehungsleben ist ein göttliches Leben. Das ist vom Himmel her. Das ist nicht dieses irdische Leben. Das ist vom Himmel her. Das heißt, in dem Moment beginnt etwas Himmlisches in mir zu wachsen. In mir geboren zu werden. Ich habe jetzt schon Anteil. Aber Paulus sagt nun auch ganz deutlich, ihr Lieben, dass dieses neue Leben, das wir empfangen, das jetzt schon hier ist nur eine Anzahlung. Das ist nur ein Angeld, wie die Bibel es sagt. Sozusagen ein Startkapital, das Jesus hier uns auf der Erde gibt. Das heißt auf der einen Seite, wir empfangen dieses neue Leben, das vom Tod nicht mehr zerstört werden kann. Dass der Vergänglichkeit nicht mehr preisgegeben ist. Wir empfangen das nicht nur dann, wenn wir gestorben sind in der Ewigkeit, sondern wir empfangen es jetzt schon. Jetzt schon ist etwas von diesem neuen Leben in uns und durch den Heiligen Geist, der dieses neue Leben schafft, wenn wir angeschlossen werden an den Auferstandenen und damit an das Auferstehungsleben, dann beginnt ein Prozess, dass dieses neue Leben schon wie ein kleiner Same anfängt zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen und uns zu prägen. Jetzt schon hat dieses neue Leben, und darin beweist es sich die Auferstehung, dass jetzt schon jeder, der sein Leben an Jesus angeschlossen hat, die Erfahrung macht, dass dieses Leben schon wächst, dass es schon Auswirkungen hat, dass es Früchte bringt. Die Früchte des Geistes, wie sie beschrieben sind, dass unser Wesen verändert wird nach dem Wesen Jesu. Wir werden ihm ähnlicher und so weiter und so fort, was alles über dieses neue Leben geschrieben ist. Aber es ist immer noch ein Angeld. Es ist nur eine erste Anzahlung. Denn dieses neue Leben wird sich erst in die Fülle hinein entfalten, wenn wir durch den Tod hindurch in die Ewigkeit des lebendigen Jesus kommen und dann bis hin jenen Leib empfangen, den der Auferstandene empfangen hat. Daraufhin zielt das ganze Neue Testament auf die Auferstehung im Sinne dessen, dass wir auch mit diesem Auferstehungsleib, mit einer Auferstehungsexistenz leben werden, die nie mehr zerstört werden kann. Ihr Lieben, und das, was wir jetzt schon in uns haben, spüren, erkennen, die Veränderungen, dieses neue Leben durch Jesus ist eine Garantie, ist ein Garant dafür, dass wenn dieses Leben jetzt schon hier ist, ist es nicht mehr zerstörbar. Und dann wird es hineingeführt werden in einen Zustand. Wir werden hineingeführt in einen Zustand, wo wir Jesus auch in seiner Leibhaftigkeit ähnlich sind und von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihm in der Herrlichkeit der Auferstehung leben. Das ist unvorstellbar, ihr Lieben, was da auf uns zukommt. Aber diese Ewigkeit in der Herrlichkeit des Auferstandenen mit diesem Auferstehungsleben und Leib empfangen wir nur, wenn wir an den Auferstandenen angeschlossen sind. Von dort kommt dieses Leben. Und es ist wie ein Samenkorn zuerst und wächst und geht dann über unseren Tod hinaus in diese ewige Herrlichkeit. Ihr Lieben, das neue Leben ist das Tollste, was wir von dem Auferstandenen empfangen dürfen. Denn es ist ein Leben, das ihn direkt in die Herrlichkeit führt für alle Ewigkeit. Das ist die herrliche Zukunft derer, die an den Auferstandenen glauben, die den Auferstandenen in ihr Leben aufgenommen haben. Und da gäbe es noch viel zu sagen. Ich kann alles nur andeuten. Es geht um neues Leben. Auferstehung Jesu heißt neues Leben, das nicht mehr zerstört werden kann und das in alle Ewigkeit mit Jesus verbunden bleibt. Und da kann man nur sagen, Halleluja, das ist die tollste Zukunft, die es für uns Menschen gibt. Aber sie gibt es nur in Jesus und nicht außerhalb von Jesus. Der zweite Aspekt, und die gehören ja alle drei zusammen, es ist dieselbe Sache, nur von einem verschiedenen Aspekten und Blickwinkeln betrachtet. Der zweite Aspekt der Auferweckung Jesu ist, dass die Auferweckung Jesu bedeutet Sieg. Das erste ist neues Leben. Das zweite ist das Wort Sieg, das immer und immer und immer wieder im Zusammenhang mit dem Auferwecktwerden Jesu deutlich gemacht wird. Die Auferweckung wird verstanden als ein Siegel, als eine Bestätigung dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und das ist ein gewaltiger Sieg. Aber wäre Jesus im Tode geblieben, dann hätte dieser Sieg nicht stattgefunden. Darum war die Auferweckung das Zeichen, die Bestätigung, der Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich der Sieger ist. Ihr Lieben, Auferweckung heißt Sieg. Und wenn wir in der Bibel lesen, worüber er denn siegt, dann ist das immer verbunden mit drei wesentlichen Begriffen, in denen alles zusammengefasst ist. Alle widergöttlichen Mächte, die es in dieser Welt gibt, sind durch ihn besiegt. Das ist die Sünde, das ist der Tod und das ist der Satan. Das sind die widergöttlichen Mächte, unter denen man alles subsumieren kann, die es in diesem ganzen Universum gibt. Und Jesus ist der Sieger darüber geworden. Der Sieger über die Sünde. Was für eine herrliche Botschaft. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir alle noch in unserer Sünde. Dann wären wir alle verloren, obwohl er gestorben ist. Wäre Jesus im Tode geblieben, dann wäre unser Glaube an ihn völlig umsonst. Würden wir ihn wegschmeißen, hat er keine Bedeutung. Darum schreibt Paulus in 1. Korinther 15 dieses Hohelied der Auferstehung. Aber Christus ist auferstanden. Und deswegen ist er Sieger geworden über die Macht der Sünde. Und ihr Lieben, das ist die große Botschaft. Die Auferstehung ist das Siegel, ist der Beweis dafür, dass nicht die Sünde über Jesus triumphiert hat, sondern Jesus hat über die Sünde triumphiert. Wäre er im Tod geblieben, hätte die Sünde, unsere Sünde, ihn vernichtet. Aber weil er auferstanden ist, hat er meine Sünde vernichtet. Das ist die Botschaft, die von dem Auferstandenen kommt. Das ist enorm wichtig. Die Auferstehung Jesu, wichtig ist, dass wir eine Gewissheit in unserem Herzen bekommen dürfen, dass er der Sieger ist über unsere Sünde, dass in uns eine Gewissheit entsteht, mir ist vergeben für alle Zeit und Ewigkeit. Dass eine Gewissheit entsteht, dass ich herausgerissen bin aus ewiger Verlorenheit und hineinversetzt bin in das Reich des wunderbaren Jesus. Und dass die Sünde nie mehr dieses zerstörerische Werk an uns tun kann, weil er ist der Sieger. Und das heißt nun wieder, wer sein Leben an den Auferstandenen anschließt, der bekommt Anteil an diesem Sieg. Ich habe nur Vergebung meiner Sünden. Ich habe nur Anteil an diesem Sieg über die Sünde, wenn mein Leben ihm gehört. Versteht ihr, das ist sozusagen die Voraussetzung. Wenn es an ihn angeschlossen ist, dann strömt von ihm der Sieg, den er am Kreuz errungen hat und in der Auferstehung bestätigt wurde, auch in mein Leben hinein. Aber ihr Lieben, auch da gilt dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Dieser Sieg, den wir empfangen über die Sünde, das heißt diese Vergebung, die haben wir auch jetzt schon hier in unserem Leben, aber auch eben zuerst einmal als ein Angeld. Das müssen wir verstehen. Alles, was von dem Auferstandenen kommt, das kommt jetzt schon in unser Leben, wird jetzt schon Wirklichkeit, aber es ist zunächst einmal angeldhaft, samenkornmäßig in uns und entfaltet sich bis zu einer Fülle. Wir müssen immer unterscheiden zwischen von dem, was wir von dem Auferstandenen bekommen, von einem jetzt schon und von einem noch nicht. Wir haben noch nicht die Fülle. Wir sind noch nicht in der Fülle. Ihr Lieben, dadurch, dass ich Anteil habe an dem Sieg Jesu über meine Sünde, bin ich noch nicht sündlos. Ich lebe noch in einer irdischen Existenz, in einem irdenen Gefäß, wie Paulus sagt, sehr zerbrechlich. Auch sozusagen immer noch unter der Fähigkeit zu sündigen. Ihr Lieben, trotzdem ist der Sieg über meine Sünde schon besiegelt. Schon besiegelt. Es ist keine Frage mehr, ob der Sieg durchbrechen wird in meinem Leben bis zur Vollendung oder nicht. Es ist schon besiegelt durch die Auferstehung Jesu. Das heißt, ich kann jetzt schon leben in der Gewissheit, dass jede einzelne Sünde vergeben ist, die ich getan habe. Ich kann jetzt schon in der Gewissheit leben, dass auch die Sünden, die ich heute tue, von diesem Jesus vergeben sind, wenn ich sie ihm bekenne. Ich kann jetzt schon in der Gewissheit leben, dass die Sünden, die wir morgen und übermorgen tun, in diesem irdischen Leben auch unter der Vergebung sind, sofern wir sie ihm auch ans Kreuz legen und diese Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich kann jetzt schon die Gewissheit haben, dass eines Tages, ihr Lieben, eines Tages das Beste noch auf uns kommt. Nämlich, dass wir eines Tages herausgenommen werden aus diesem Sündenzusammenhang, wo wir immer noch von dieser Sünde geplagt werden und frei gemacht werden von dem kompletten Sündenzusammenhang und in einen Zustand übergehen, in der Herrlichkeit bei Jesus, wo es keine Sünde mehr gibt. Ihr Lieben, die Auferstehung der Jesu heißt, ich habe jetzt schon Anteil an der Vergebung. Ich habe jetzt schon die Gewissheit, dass auch mir, ich in einen Zustand kommen werde eines Tages, wo es überhaupt keine Sünde mehr gibt. Und die Sünde keinen Raum mehr hat. Und ihr Lieben, sogar jetzt, wo wir noch in der Sünde leben und die Sünde noch irgendwie uns angreifen kann, sogar jetzt schon gibt uns Jesus die Möglichkeit, der Sünde zu widerstehen. Jetzt schon sind wir nicht mehr wehrlos dieser Macht der Sünde ausgeliefert. Sie ist schon gebrochen. Und wenn wir in der Kraft des Auferstandenen, deswegen muss der Auferstandene in mir leben, sonst habe ich diese Kraft nicht. Ich habe sie von mir selber nicht. Dieser Auferstandene kann mir Kraft geben, wird mir Kraft geben, der Sünde zu widerstehen. Deswegen ruft uns die Bibel auf, widerstehe der Sünde. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil der Auferstandene in uns ist. Und er ist ja der Sieger über die Sünde. Das heißt, er kann uns jetzt schon jene Kraft geben, die wir brauchen, der Sünde zu widerstehen. Nur noch nicht in Vollendung. Wir sind noch nicht sündlos. Aber ihr Lieben, wenn wir mit Jesus gehen und mehr seine Auferstehungskraft in Anspruch nehmen, dann werden wir tatsächlich weniger sündigen. Das ist überhaupt keine Frage. Dann wird die Sünde abnehmen in uns. Wir werden hier in diesem irdischen Leben noch nicht zu dieser Vollendung kommen, aber sie kommt, Halleluja, sie kommt. Wir werden alle herausgenommen werden aus diesem Bereich der Sündenverfallenheit. Und dasselbe geschieht auch mit dem Tod, ihr Lieben. Jesus ist der Sieger nicht nur über die Sünde, sondern auch über den Tod. Ihr Lieben, der Tod ist die Macht der Trennung. Das Schlimmste an dem Tod, Tod meint nicht auflösen in nichts, sondern Tod heißt, der Tod hat die Macht, uns zu trennen. Stellt euch einmal vor, wäre Jesus im Tode geblieben, wäre er für immer vom Vater getrennt. Das ist der Tod. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte sind uns im Ohr von dem Gekreuzigten. Das ist aber nicht ein Schrei des verzweifelten Jesus, dass er jetzt in dieser Verlassenheit endet, sondern er drückt damit aus die Wahrheit des Todes. Der Tod ist die Folge der Sünde. Die Folge der Sünde ist die Trennung von Gott. Und diese Trennung, wenn sie nicht aufgehoben wird, geht sie über in eine vollkommene Trennung. Wenn Jesus das sagt am Kreuz, dann zitiert er den 22. Psalm. Das ist ein Zitat, das Jesus hier verwendet am Kreuz. Und es ist ein Zitat aus einem Psalm, das endet damit in der Erlösung. Dieser Psalm endet in der Tatsache, dass er eben nicht von Gott getrennt wird. Durch die Auferstehung. Ihr Lieben, die Auferstehung ist das Zeichen, dass der Tod keine Macht hat, uns von Gott zu trennen. Ihr Lieben, das ist doch wunderbar. Weil wir dieses neue Leben jetzt schon haben, das ist das Angeld, dass dieses neue Leben, ihr Lieben, kann der Tod nicht mehr anrühren. Wir haben zwar diesen Sieg über den Tod auch jetzt nur als Angeld, als Vorausbezahlung für etwas, was wir bekommen. Denn wir alle müssen noch sterben. Aber ihr Lieben, dieser Tod, den wir jetzt erleben dann am Ende unseres Lebens, hat nicht mehr die Macht, uns von Gott zu trennen. Damit ist er schon besiegt. Und dann, wenn wir in dieser neuen Wirklichkeit leben, in dieser Herrlichkeit bei Gott, in diesem wunderbaren Auferstehungsleib, dann werden wir sehen, dass wir auch aus dem Todeszusammenhang insgesamt herausgenommen werden. Denn in Offenbarung heißt es, und dann am Ende, dann wird der Tod in den Feuersee geworfen. Das heißt, in die letzte Verurteilung. Und der hat keinen Raum mehr. Im Himmel gibt es keinen Tod. Keine Trennung. Das ist Auferweckung. Die Macht der Auferweckung. Und das ist eine Macht, die in uns hineinkommt. Einfach wenn wir Jesus in unser Leben geben, haben wir Anteil an dem Sieg Jesu über alle Todesmächte. Dasselbe mit dem Satan. Er ist der Sieger über Sünde, über Tod und über Satan. Ihr Lieben, die Macht des Satan ist eine enorme Macht. Und er möchte, der Satan möchte uns immer trennen von Gott. Trennen. So dass der Tod über uns regiert und wir nicht frei werden davon. Und ihr Lieben, einer der schönsten Worte des Neuen Testamentes, die ich als besonders toll empfinde, also grandios kann man nur sagen, ist ein Wort, das in Kolosser 2 steht, wo Paulus sagt, Gott hat die Mächte und die Gewalten entwaffnet. In dem Tod und der Auferstehung Jesu ist gemeint. Gott hat die Mächte und Gewalten entwaffnet. Ihrer Macht entkleidet, in einer anderen Übersetzung. Und hat diese Mächte öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug daraus gemacht. Er hat triumphiert über sie. Ihr Lieben, das ist ein tolles Bild, das herausgenommen ist aus den Triumphzügen der römischen Feldherren in Rom, wo der siegreiche Feldherr auf dem Streitwagen, auf seinem Siegerstreitwagen einherfährt, auf der Prachtstraße in Rom, dem Kaiser entgegen, um den Sieg zu präsentieren. Und er führt hinter sich her die Besiegten in einem Triumphzug, so dass es öffentlich zur Schau gestellt ist. Er, dieser Feldherr, ist der Sieger über all die Mächte, die er da im Triumphzug dem Kaiser, also dem Vater im Himmel präsentiert. Das ist Jesus, dieser Feldherr. Er führt gefangen alle diese Mächte der Finsternis einher, weil er gesiegt hat über sie in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung. Er ist zum Sieger geworden über alle Mächte der Finsternis. Und ihr Lieben, wenn wir unser Leben an diesen Auferstandenen anschließen, haben auch wir Sieg über die Mächte der Finsternis. Das ist die grandiose Botschaft, die sich daraus ergibt. Auch wir haben Anteil an dem, was Jesus gegenüber diesen Mächten getan hat, dass er sie entwaffnet hat, ihrer Macht entkleidet hat. Das heißt, wenn wir unter Jesus leben, unter seiner Herrschaft, in ihm geborgen sind, ja, dann haben wir Schutz. Dann haben wir Schutz und Sieg über diese Mächte. Nun, ihr Lieben, wiederum, um es nicht falsch zu verstehen, diesen Sieg haben wir jetzt als Angeld noch nicht in der Vollendung. Dieser Feind, der schon besiegt ist, hat jetzt noch in diesem irdischen Leben, in unserer Zerbrechlichkeit, in die wir auch noch sind, immer noch die Möglichkeit, uns anzutasten. Er hat immer noch, obwohl er schon besiegt ist, die Möglichkeit, uns anzugreifen, feurige Pfeile auf uns zu schießen. So wie es im Neuen Testament heißt. Und deswegen heißt es in dem Neuen Testament, seid wachsam und nüchtern. Denn der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und auf der anderen Seite heißt es, widerstehet ihm. Wenn ihr dem Feind widersteht, in der Kraft des Auferstandenen in euch, muss er fliehen. Die feurigen Pfeile, die erleben wir immer noch. Die erleben wir alle noch. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Der Feind, der zwar schon besiegt ist, hat immer noch die Macht, uns anzutasten und versucht es auch immer wieder, nämlich mit der Absicht, uns wieder zu entfernen von diesem Jesus. Das ist ja seine Absicht. Jenen Jesus, der in unser Leben hineingekommen ist, sozusagen uns madig zu machen. Und darum gibt uns aber Jesus, der Auferstandene, die Vollmacht, dass wir sogar diesem Feind widerstehen können in seiner Kraft. In Epheser 6 schreibt Paulus von der Waffenrüstung. Die Waffenrüstung Gottes, die er uns zur Verfügung stellt. Die Waffenrüstung ist nichts anderes als Jesus in mir. Und Jesus in mir ist der Schutz vor den feurigen Pfeilen des Teufels. Wenn ihr diese Waffenrüstung trägt, sagt Paulus, dann seid ihr gerüstet gegen alle feurigen Pfeile des Teufels. Jetzt schon haben wir das Erleben, wie wir dem Feind begegnen können in seiner Kraft. Aber es kommt der Tag, wo aus dem Angeld die Fülle wird. Wo aus dem Angeld die Fülle wird und wir merken werden und wir in einen Zustand kommen, wo wir herausgenommen sind aus jeglichem Angriff des Feindes. Denn auch der Feind, der Satan, wird am Ende in den Feuersee geworfen. Und das heißt für alle Zeit gebunden. Hat keine Macht mehr, diejenigen, die in Jesus sind, anzugreifen. Es gibt keinen Feind mehr, wenn wir bei Jesus sind. Das ist die herrliche Zukunft. Versteht ihr, was die Auferstehung auswirkt? Für mich, weil er auferstanden ist und er in mein Leben gekommen ist, hat eine unfassbare Auswirkung für mich. Deswegen ist das Angeschlossensein an Jesus so wichtig. Und das Letzte, das ist das Dritte, was mit der Auferweckung Jesu verbunden ist. Es ist also nicht nur ein Sieg, es ist nicht nur neues Leben, sondern es bedeutet auch Herrschaft. Immer im Zusammenhang oder oft im Zusammenhang mit der Auferstehung wird davon geredet, dass Jesus durch die Auferweckung Jesu in eine Position höchster Herrschaft erhoben wurde. Also Auferweckung heißt nicht nur, er ist vom Tode erstanden, jetzt lebt er wieder, sondern Auferweckung ist auch Erhöhung. Erhöhung in die größte Machtposition, die es in diesem Universum gibt. Als Jesus vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern begegnet, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Als Paulus in Philipper 2 den Weg Jesu vom Himmel herunter als zu seiner Menschwerdung und dann in den Tod hinein beschreibt, dann sagt er, er wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und dann geht's weiter. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Damit alle Knie sich beugen müssen vor ihm. Alle Knie im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen müssen, Jesus ist Herr. Das ist die Auswirkung der Auferstehung. Die Auswirkung der Auferstehung ist, Jesus als Herr zu verstehen. Ihr Lieben, das hat für uns zwei Bedeutungen. Das eine, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und anschließen, dann ist es nur möglich, wenn wir ihn auch als Herrn unseres Lebens annehmen. Ihr Lieben, wir können nicht Jesus als unseren Erlöser annehmen, der am Kreuz gestorben ist und der Sieger über die Sünde ist. Wir können nicht neues, schönes Leben von ihm empfangen, wenn wir nicht bereit sind, ihn als Herrn in unser Leben aufzunehmen. Wir bekommen von ihm nichts oder alles. Wir können ihn in seinen Auswirkungen nicht aufteilen. Das heißt, wer sein Leben an diesen Jesus anschließt, der muss bereit sein, ihm den Thron des eigenen Lebens zu geben. Der muss bereit sein, selber herabzusteigen und sich zu beugen vor dem, der jetzt auf den Thron steigt. Auf den Thron meines Lebens. Aber ihr Lieben, das ist ja keine Katastrophe. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Wenn dieser Auferstandene mit dieser Kraft, die in ihm ist, mich anfängt zu regieren, dann ist das Beste, was es gibt. Dann weiß ich, dass dieser Herr das Beste will, weil er für mich gestorben ist. Er wird anfangen, mein Leben in Ordnung zu bringen. Wenn er regiert, dann werden die Prioritäten in meinem Leben stimmen. Wenn er regiert, dann wird die Bestimmung, wozu mich Gott geschaffen hat, in diesem Leben entfaltet werden. Und so weiter und so fort. Das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn er regiert. Und da gäbe es jetzt viel zu sagen. Ich möchte aber zum Schluss diesen Aspekt der Herrschaft Jesu noch betonen. Ihr Lieben, es geht noch weiter. Nämlich, wenn wir uns anschließen an diesen auferstandenen Herrn, und das hört jetzt ganz bewusst einmal, wie wenn ihr es zum ersten Mal hören würdet, dann haben wir auch Anteil an seiner Herrschaft. Das müsste eigentlich unsere Gedanken zerplatzen lassen. Ihr Lieben, stellt euch das einmal vor. Paulus sagt, wir sind nicht nur mit Jesus auferstanden, sondern wir sind mit Jesus erhöht an die himmlischen Orte. Wir sind erhöht in dem Sinne, dass er uns mitsitzen lässt an seinem Thron. Das ist die Auswirkung in meinem Leben. In jedem von uns, wenn wir zu Jesus kommen und unser Leben ihm geben, dann haben wir Anteil an seinem Thron und das heißt Herrschaft. Herrschaft. Herrschaft heißt nicht, dass ich jetzt den anderen anschaffen kann, was sie tun müssen. Das hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Sondern Herrschaft heißt Autorität. Ihr Lieben, das ist ein Thema, in das wir erst Stück für Stück hineinkommen müssen. Jetzt schon sitzen wir mit Jesus an himmlischen Örtern und haben Autorität, die er uns zur Verfügung stellt, damit er als der König seines Reiches hier auf Erden sein Reich bauen kann. Jeder von euch empfängt von Jesus unfassbare Autorität, die wir vielleicht erst ein bisschen angekratzt haben. Aber da gibt es noch so viel mehr, wo er uns Autorität gibt über all das, worüber er Autorität haben möchte. Stellt euch das vor. Er gibt uns Autorität und Salbung, Menschen Sünden zu erlassen. In seinem Namen natürlich. Den Sieg ausrufen über kranke Menschen. Und sie müssen gesund werden. Er gibt uns Autorität und Anteil an seinem Sieg über die Dämonen. Wenn wir ihnen im Namen Jesu befehlen, müssen sie gehen. Stell dir das einmal vor. Er gibt uns Autorität über Städte, über ganze Landgebiete, über die Jesus herrschen möchte. Und er setzt uns in diese Städte und Orte hinein wie seine Repräsentanten. Und durch uns möchte er geistlich dieses Gebiet regieren. Wir sind Herrscher in diesem Sinne, versteht ihr? Das hat nichts mit Unterdrücken zu tun und so weiter. Das hat zu tun mit Freisetzung der Herrscherkraft Jesu, dass all das, was ihm am Herzen ist, was er tun möchte in dieser Welt und in diesen Tagen, dass er das durch uns tut. Wir sitzen mit ihm auf seinem Thron und wir haben Anteil an ihm, an seiner Herrscherkraft. Ja, ihr Lieben, selbst dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm kommen auf diese Welt, wenn wir schon gestorben sind, und wir werden mit ihm herrschen 1000 Jahre. Offenbarung 20. Wir werden mit ihm herrschen über diese Welt. Unglaublich. Ihr Lieben, es gäbe so viel zu sagen über all diese Dinge, wenn es darum geht, zu erfassen, was es bedeutet, wenn der auferstandene Jesus in mir lebt. Was er aus mir macht. Seht ihr, wenn wir da nur ein bisschen etwas von erleben, haben wir den stärksten Beweis, dass er wirklich auferstanden ist. Brauchen wir nicht mehr herumdiskutieren. Dann können wir es demonstrieren, den Auferstandenen. Wir müssen demonstrieren mit unserem Leben den Auferstandenen in der Weise, wie er über unsere Sünde gesiegt hat, wie wir der Sünde widerstehen, wie wir neues Leben sich in uns entfaltet. Das ist sichtbar, das kann jeder sehen. wie wir in einem Zusammenhang leben, wo wir auch aus diesem Todesangst herausgenommen sind. Das ist sichtbar in unserem Leben. Dass wir sehen, die Autorität, die er uns gegeben hat, wenn wir in seinem Namen handeln und agieren, im Namen des Auferstandenen, dann wird das alles sichtbar, dass er lebt und dass er in uns lebt und dass es wahr ist. Jesus ist auferstanden. Amen.